Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
Der Traum von Olympia. Unser Thema in dieser Ab 21 Folge. Herzlich willkommen dazu. Mein Bruder, der hat diesen Traum mal geträumt. Zehnkampf Leichtathletik sah eine Weile ziemlich gut aus bei ihm. Aber dann hat er sich verletzt, hat angefangen zu studieren und das Ganze war vorbei. So wie ja ganz viele quasi schon FußballnationalspielerInnen waren und sich dann das Kreuzband gerissen haben, aber sonst wären sie natürlich Weltklasse geworden. Aber mal im Ernst, wenn LeistungssportlerInnen auf so ein Ziel wie die Olympischen Spiele hinarbeiten, 4 Jahre lang, und dann können sie am Ende nicht teilnehmen, das macht natürlich was mit ihnen. Als SportlerInnen auf der einen Seite, aber natürlich auch über den Sport hinaus. Was genau da passiert auf der psychologischen Ebene, das wird uns René Träder im hinteren Teil dieser Folge erklären. Jetzt wollen wir erstmal aber Stefan Riemekasten kennenlernen. Auch für ihn war die Teilnahme an Olympia immer ein großer Traum. 2021 in Tokio, da durfte der Ruderer schon mal als Ersatzmann mit. Und jetzt in Paris, da wollte er mit der Weltspitze um Medaillen kämpfen. Seine Familie auf der Zuschauertribüne, so hatte er sich das vorgestellt. Aber Stefan wird während der Spiele nicht in Paris sein, sondern mit seiner Familie im Urlaub im Wohnmobil, weil er eben nicht nominiert wurde. Über die Gründe dafür und vor allem, wie es sich anfühlt, wenn diese letzte große Chance an einem vorbeizieht, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hallo Stefan.
Ja, schönen guten Tag.
Die Olympischen Spiele sind nur alle 4 Jahre aktuell in Paris. Wenn du die Berichterstattung jetzt so siehst, was macht das mit dir?
Ja, also es ist schon momentan wieder ein bisschen mehr mit der Entscheidung leben müssen, die man da so vor ein bisschen über einem Jahr getroffen hat, und den Sport zu beenden. Und gerade wenn ich jetzt so auf Instagram meine ganzen alten Teamkameraden sehe, die jetzt im Dorf sind, die Einkleidung haben und dort natürlich auch fleißig auf den sozialen Medien teilen, wie das Leben eines Olympioniken aussieht, da trauert man schon noch seinem alten Leben ein bisschen hinterher.
Wie tief sitzt diese Trauer und wie macht die sich dann bemerkbar?
Also mittlerweile habe ich ja auch ein ganz gutes Leben, normales Leben aufgebaut. Ich studiere ja weiterhin, habe meine beiden Kinder und ein Familienleben. Und dadurch habe ich auch viel Ablenkung im Alltag und bereue die Entscheidung auch wirklich gar nicht. Aber diese Olympischen Spiele waren ja immer die Sahnetorte am Ende von einem langen, harten Weg. Und wenn man jetzt halt genau wieder vorgeführt bekommt, so, das ist das, was du verpasst, das ist das, was du jetzt dich dagegen entschieden hast, dann ist das natürlich immer dieser Moment, wo man dann doch nochmal anfängt zu zweifeln, war das die richtige Entscheidung? Bin ich zufrieden gegangen oder war das sehr aufgezwungen? Und ich muss sagen, reflektiert bin ich immer noch sehr, sehr froh, diese Entscheidung getroffen zu haben und würde es auch immer wieder genauso tun, den Leistungssport beenden. Aber natürlich sind diese Bilder nicht immer unbedingt leicht zu sehen, weil man halt genau weiß, wie es sich anfühlt, wie toll das alles ist. Mhm. Aber man darf dann halt auch immer nicht vergessen, wie lang der Weg dorthin ist, wie viele unendliche Stunden man sich da alleine hinquält. Und ja, wie gesagt, ja, mit der Familie im Hinterkopf und meinem Studium habe ich die Entscheidung ja auch bewusst getroffen, diese Stunden eben nicht mehr gehen zu wollen.
Wir werden gleich nochmal ein bisschen ausführlicher auch über die Gründe sprechen. Da gab es sozusagen so ein Set an Gründen, die dich dazu gebracht haben, diese Entscheidung zu treffen. Aber vorher würde mich schon noch interessieren, wie sicher warst du dir, dass du es in den Kader schaffst? Also, dass du die Olympianorm am Ende überspringst und dabei sein wirst in Paris?
Also ganz ehrlich, ein bisschen verrückt sind alle Leistungssportler und ich glaube, man braucht auch ein kleines bisschen ungesundes Selbstbewusstsein. Ja, also ich würde diese Frage eigentlich mit 100% beantworten oder 99. Also genau, 99, weil klar, auch ich wusste immer, du bist einen Radsturz davon entfernt, dass alle Träume platzen, eine schwere Infektion mit irgendeinem Viruskeim. Also Leistungssport ist immer unberechenbar, aber alleine von meiner Leistungsfähigkeit und meinem Wissen, so was ich in der Lage bin zu liefern, war ich mir eigentlich sicher, vor allen Dingen, weil die Konkurrenz im deutschen Rudersport ja doch sehr bekannt ist. Man weiß ja, gegen wen man rudert, wer die Namen sind. Mhm. Und da kommen ja nicht in den nächsten 2 Jahren 14 neue Leute so beim Rudern hoch, sondern das ist ja immer sehr überschaubar.
Und warum sprechen wir dann jetzt darüber, dass du nicht dabei bist? Was hat dazu geführt?
Ja, also ich glaube, der erste initiale Punkt war eine schlechte Leistungsüberprüfung meinerseits auf dem Ruderergometer. Das war schon immer meine Schwachstelle. Dieser Deutsche Ruderverband legt da sehr viel Wert drauf, was ruderphilosophisch zu hinterfragen ist. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Metric. Und da bin ich einen wirklich schlechten Test gefahren. Ich war aber in dem Jahr auch für die WM nominiert und die EM. Und eigentlich werden Athleten bei dieser Überprüfung, die ich da mitgefahren bin im Dezember, die bei der WM waren, gar nicht groß hinterfragt. Und da hat der DRV dann aber plötzlich auch, wie gesagt, total unüblich, mir den Kader aberkannt. Und das war für mich so ein kleiner Weckruf. Einerseits, dass ich da im Verband anscheinend doch nochmal deutlich unbeliebter bin, als ich dachte. Und andererseits, irgendwie hat es dann doch sehr viel in mir bewegt und auch mich hinterfragen lassen, für wen machst du das eigentlich gerade alles? Und ist es das alles noch wert mit der Familie, mit dem Studium? Und ich mit einem Medizinstudium habe ja auch noch einen doch längeren Weg vor mir bis ins Berufsleben. Naja, und da habe ich dann halt doch irgendwann entschieden, nach so 3-4 Monaten, auch nachdem ich erstmal weiter trainiert habe initial, dass ich nicht nochmal versuche, ins Nationalteam zu rudern. Und ich hatte mich im Jahr vorher qualifiziert, im Jahr davor hatte mich der Ruderverband zu den Olympischen Spielen selektiert und auch statt anderen Athleten nicht selektiert und daher mir eigentlich ein Vertrauen ausgesprochen. Und diese 180-Grad-Wende von Stefan Riemekasten wird ja sagt man in Tokio, obwohl andere fähige Athleten das auch machen könnten, zu persona non grata, ein schlechtes Ergebnis und der fliegt raus. Das fand ich schon ein wenig überraschend und dementsprechend dann auch das Zünglein an der Waage, was dann diese Entscheidung auch in 80 getragen hat.
Was kannst du dir da selbstkritisch vielleicht vorwerfen? Was hat dazu geführt, dass du persona non grata wurdest, wie du es eben genannt hast?
Prinzipiell muss ich einerseits sagen, habe ich immer einfach zu viele Interessen gehabt und viel getan. Ich habe immer auch akademisch irgendein Ziel verfolgt. Ich hatte Kinder. Der ideale Athlet, der ist Profisportler und nichts anderes und verdient sein Geld mit dem Sport und macht auch nur seinen Sport. Und das Zweite ist sicherlich auch, dass ich im Verband auch für Veränderungen mich eingesetzt habe, dass ich laut war, wenn ich eine Entscheidung unfair fand, dass ich kritisiert habe, auch im Hinblick, dass wir in Tokio so unerfolgreich waren wie noch nie und danach sich trainingstechnisch, methodisch meiner Meinung nach nicht so viel verändert hat, dann ist es eigentlich berechtigt zu sagen, hey, in anderen Nationen trainieren die nicht mehr so wie wir, warum machen wir das nicht auch? Und ich muss schon sagen, der Beigeschmack blieb, dass das auch ein Grund war wahrscheinlich, warum bei mir der Hammer besonders hart gefallen ist.
Und fühlt sich das dann besonders unfair an, weil du, ja, hast ja vorhin gesagt, zu 99% sicher warst, dass du beim Team dabei bist, bei Olympia dabei bist und dann sozusagen externe Faktoren, die eigentlich mit dem Sport gar nicht so viel zu tun haben, darüber entschieden haben, dass du nicht dabei warst? Ist das eine besonders bittere Note oder ist das ein Aspekt unter vielen, der dich so ein bisschen traurig sein lässt?
Also es ist schon eher ein Aspekt unter vielen. Ich muss sagen, bitter war für mich. Ich wurde ein paar Monate vorher für die Bundeswehr für ein weiteres Jahr bestätigt. Der BDRV hat jedes Jahr quasi ein Treffen. Da wurde meinem Bundeswehrchef gegenüber nicht irgendwie gesagt, Stefan Riemekasten sitzt auf dem Wackelstuhl. Wir wissen nicht, ob er im Dezember bei der Leistungsüberprüfung die Leistung bringt und dann würden wir ihn absägen. Sondern die haben quasi gesagt, grünes Licht, Stefan ist safe. Und das kam sozusagen sehr aus dem Nichts. Und mein letztes Rennen, da war ich zwar irgendwie viel schnellster Deutschlands auf dieser Kaderüberprüfung am Einer. Und natürlich ist es dieser externe Faktor ist schon da, weil diese Art, wie ich gegangen bin. Und hätte ich jetzt angenommen im Frühjahr die Nominierung mitgemacht und ich wäre dann überraschend nicht in die Nationalmannschaft gekommen und man hätte einfach gesagt, ey, diese 7 Jungs, die sind einfach besser als ich, dann hätte ich auch damit leben können. Dann hätte ich gesagt, okay, das ist Leistungssport. Ich bin jetzt hier Platz Nummer 9, Platz Nummer 10 und damit wäre ich nicht selektiert. Dann wäre das auch was gewesen. Mhm. Aber so bin ich ja einfach quasi aufgehört worden, ohne dass das irgendwie direkt sinnvoll war. Und man muss auch dazu sagen, der DRV hat jetzt meinen Kaderplatz, den er mir entzogen hat, nicht irgendjemand anderem gegeben. Also die haben da nicht mal irgendwie Nutzen von gezogen und gesagt, ey, der junge Mensch, der kriegt jetzt den Kaderplatz von dem. Sondern ich glaube, die wollten doch einfach ein Exempel statuieren und sagen, hier ein schlechter Test und ihr seid raus. Und das haben sie halt an mir getan. Das passt ins Bild, aber ist halt ärgerlich, wenn es einen selber trifft.
Du bist, ich glaube, das darf man durchaus erzählen, du bist 31, du hast 2 Kinder, die hast du ja selber schon erwähnt. Ich habe auch schon gesagt, nach unserem Gespräch fahrt ihr in Urlaub, macht's euch schön im Campervan. Da könnte man ja sagen, hey, läuft doch, machst ein Medizinstudium, hast in Amerika studiert, hast durch den Leistungssport wahrscheinlich auch viel gesehen, viele Menschen kennengelernt. Hast du das alles mal auch dagegen gestellt, gegen diese eine Chance bei Olympia dabei zu sein und dann einen Strich drunter gemacht und gesagt so, er lief eigentlich bis jetzt in den 31 Jahren ganz schön geil oder ist der Schatten so groß? Wie hast du das bewältigt? Wer hat dir dabei geholfen, dieses Aus vor Olympia zu überstehen?
Der Schatten war eigentlich unsichtbar, bis jetzt die Olympischen Spiele losgehen, wo er jetzt wieder ein bisschen sichtbarer ist, weil es nun mal irgendwo der Preis ist, für den man das irgendwie alles gemacht hat. Ich habe diese Entscheidung sehr bewusst getroffen. Ich habe sie nicht über Nacht getroffen. Und ich habe, wie gesagt, ein Medizinstudium. Mir macht das Studium sehr viel Spaß. Ich sehe mich als angehender Arzt und freue mich auf diese Aufgabe. Und wenn man die, glaube ich, ernst nimmt, ist das auch sowas wie Leistungssport. Und ich habe 2 Kinder. Und man muss sagen, meine Frau hat vorher alles an Care-Arbeit übernommen, was liegen blieb. Und man war immer nur 100% Papa, wenn man zu Hause war. Sonst war ich halt auch oft der FaceTime-Papa. Und ich muss sagen, es hat vielleicht ein halbes Jahr gedauert oder so, aber ich bin inzwischen absolut ebenbürtig als Elternperson für meine Kinder, wie es meine Frau ist. Und meine Kinder kommen genauso oft zu mir, wie sie es zu meiner Frau tun. Das war früher nicht der Fall. Und ich habe absolut ein Leben gewonnen außerhalb des Leistungssports. Und ich muss auch sagen, das Boot, für das ich mich jetzt beworben hätte und qualifiziert würde, ist jetzt nicht auf Goldkurs bei den Spielen. Und ich muss sagen, das wäre die Sahne am Ende, das Ende einer Karriere gewesen, so in Paris mit der Familie am Start, irgendwie nochmal ein Rennen zu fahren und dann zu sagen, und jetzt ist Schluss. Aber ich habe durch diese Entscheidung den Leistungssport auch so 2023 über ein Jahr Studium gewonnen. Ich habe ein Jahr mit meinen Kindern gewonnen und ich habe auch meine Doktorarbeit jetzt schon fast fertig oder bin halt am Schreiben dieser. Und da muss ich sagen, da bin ich einfach sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe. Und ja, ich habe in diesen 31 Jahren auch dank des Ruderns so, so viele tolle Sachen erlebt und Leute und Land kennengelernt. Ich war in Tokio, ich war in Amerika, sowohl nach Osten als auch nach Westen, fast so weit, wie man fliegen kann, wegen des Ruderns. Und muss sagen, ja, Paris wäre die Kirsche auf der Sahne, auf der Torte gewesen, aber mein Leben ist auch so ganz toll.
Und letzte Frage, was für ein Arzt willst du werden? Wirst du Leben retten oder wirst du plastischer Chirurg? Wo man auch Leben retten kann, vielleicht im Extremfall.
Ich freue mich über die Spezifizierung. Was für ein Arzt ich genau werde, die Frage kann ich leider noch nicht beantworten. Ich habe aktuell eine ziemlich rosa-rote Brille, aber genau. Aber ich muss sagen, ich möchte eigentlich Leben retten. Also genau das ist auch mein Ansporn mit Leistungssportgedanke. Ich glaube, mich wird es in ein Feld ziehen, wo es eher um wichtige und große Entscheidungen geht. Ich bin momentan sehr vom Herz angetan, sowohl chirurgisch als auch internistisch. Und ich glaube, Menschen, die auch so Leistungssport machen, haben sicherlich auch oft einen Hang dazu, gerne mal in stressigen Situationen zu sein, in Situationen, wo es heiß hergeht. Und ich glaube, das verfolgt mich auch in die Medizin. Und ich denke nicht, dass ich nach dem Studium den schnellstmöglichen Weg in die ruhige Praxis auf dem Land suche, sondern ich denke eher, es wird mich noch ins Krankenhaus ziehen und in die Notaufnahmen und auf Intensivstationen. Und das sehe ich so ein bisschen für meine Zukunft.
Stefan Riemekasten wollte eigentlich bei den Olympischen Spielen in Paris dabei sein als Ruderer, ist sich da nicht ausgegangen, aber wie ihr gehört habt, hat ihn das nicht aufgehalten in seinem Leben, im Gegenteil. Danke dir, Stefan.
Vielen Dank, Dominik, es hat mir viel Spaß gemacht heute. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova.
So, und hier, ihr kennt das aus dem Fernsehen, ganz kurzer Werbeblock. Die KollegInnen beim Deutschlandfunk, die haben nämlich einen tollen neuen Podcast und auch da geht's um den Traum vom Leistungssport. Die Turmspringerin heißt der Podcast und er erzählt von Mi, von Q, von Anna und Talisa. Unser Autor hat sie beim Training in der Schwimmhalle kennengelernt und dann 13 Jahre lang begleitet. Der kraftvolle Absprung, die eleganten Drehungen und das möglichst spritzerlose Eintauchen dauern bei so einem Sprung 1,4 Sekunden, wenn er gut geht. Und dahinter stehen jahrelange Disziplin, Opferbereitschaft und Drill. Und gleichzeitig reifen die vier zu Persönlichkeiten heran, jede auf ihre eigene Weise. Wie unterschiedlich diese vier Geschichten verlaufen, was aus dem Traum von Olympia wird und wie Mi, Q, Anna und Talisa am Ende den Absprung vom Leistungssport finden, das erzählt der Podcast Die Turmspringerin in 6 Folgen, zu hören jetzt in der Deutschlandfunk-App und überall sonst, wo ihr eure Podcasts zieht.
Deutschlandfunk Nova.
Was wäre, wenn ich die Beförderung doch bekommen hätte? Wenn die letzte mögliche Aufnahmeprüfung ich nicht in den Sand gesetzt hätte oder wenn ich für das Stipendium doch ausgewählt worden wäre? Das Leben ist voll von verpassten Chancen, die zumindest genau so nicht mehr wiederkommen. Und diese Gedanken an ein ungelebtes Leben, die können einen wirklich wahnsinnig machen. Vielleicht bereuen wir unsere Entscheidungen sogar. Wie wir mit diesen Was-wäre-wenns umgehen und das, was wir nicht ändern können, loslassen, darüber möchte ich jetzt mit Reni Träder sprechen. Er ist Psychologe und Autor. Hallo.
Hallo Dominik.
Wann hast du das letzte Mal eine Chance verpasst und wie hat sich das für dich angefühlt?
Ich habe schon fast gedacht, dass du das fragen wirst und ich habe echt lange vorhin überlegt und dachte mir, fällt mir da irgendwas ein? Ich bin echt schlecht im Erinnern und ich versuche für mich auch so ein Prinzip der Achtsamkeit zu leben, also mehr im Hier und Jetzt zu sein, weniger in der Vergangenheit, weniger im Morgen. Und dadurch fällt mir gar nicht so was ganz Großes ein. Mir ist eine Kleinigkeit eingefallen.
Nein, hau raus.
Und zwar auf dem Weg zu meiner Oma war ein Blumenladen. Und wenn ich es irgendwie ganz eilig hatte und es vorher nicht geschafft habe, Blumen zu kaufen, dann musste ich da reingehen, habe das aber gehasst, weil die immer so richtig kacke unfreundlich waren. Und jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin mit diesem Blumenstrauß in der Hand, dachte ich, Mann, warum habe ich nichts gesagt gerade? Warum habe ich diese Blumen jetzt gekauft? Ich ärgere mich voll. Und dann habe ich auch gemerkt, dass mich das doch noch eine ganze Weile beschäftigen kann und ich das irgendwie bereut habe. Und dann gab es aber tatsächlich so einen Tag, wo ich dann wieder mal in so einer Situation war und dann gesagt habe, okay, nee, dann gehe ich jetzt raus und dann habe ich mich auf mein Fahrrad gesetzt und bin nochmal einen Kilometer woanders hingefahren. Aber das war etwas, wo ich öfter mal den Moment hatte, oh, ich bereue das, dass ich da jetzt Geld ausgegeben habe.
Also du hast aus der einen verpassten Chance dann aber dich neu orientiert und hast deine Konsequenzen gezogen fürs nächste Mal, wenn die Oma Blumen brauchte.
Ich brauchte aber auch ein paar Anläufe und habe mich mehrmals in dieser Situation auf jeden Fall wiedergefunden.
Ja. Wenn wir so eine Chance verpassen, kann es ja sehr viele verschiedene Emotionen gleichzeitig in uns auslösen. Ich nenne mal ein paar. Erleichterung kann dabei sein, Trauer, Wut natürlich auch, aber vielleicht auch sowas wie Aufbruchsstimmung. Warum haben wir diese unterschiedlichen Emotionen und warum muss das alles gleichzeitig passieren?
Meistens haben wir ja immer im Alltag ganz viele verschiedene Emotionen, auch parallel, was wir aber gar nicht so wahrnehmen. Auch wenn wir zum Beispiel jetzt eifersüchtig sind auf jemanden, dann haben wir vielleicht dieses Gefühl, oh, ich bin jetzt so richtig wütend auf die Person. Aber da schwingt möglicherweise auch eine Trauer mit, da schwingt eine Enttäuschung mit, da schwingt auch eine Angst mit. Und diese Wut ist ja vielleicht eben nur eine ganz aggressive Form dieser Verunsicherung, die ich da gerade habe. Und meistens haben wir so diesen Eindruck, wir haben nur eine Emotion, die ist ganz groß und da müssen wir jetzt was tun. Und wenn wir uns aber die Zeit nehmen, mal uns hineinzuhorchen, dann stellen wir meistens fest, nee, das sind verschiedene. Und ich nenne das gerne so ein Emotionsomelett zu haben. Also gar nicht so ganz klar zu sehen, das ist jetzt hier das Spiegelei der Wut, sondern tatsächlich ist so gequirlt. Und das kann sich auch mal abwechseln. Morgens steht man vielleicht auf und ist richtig wütend und eine halbe Stunde später ist dann die Trauer vielleicht doch eher da. Und diese Emotionen wollen ja etwas von uns. Die wollen, dass wir das verstehen, dass was vorbei ist. Die wollen, dass wir abhaken. Die wollen, dass wir vielleicht auch für etwas kämpfen. Das kann ganz verschieden sein. Und so liefert uns halt unser inneres System auch immer wieder ganz unterschiedliche Emotionen.
Und warum ist es dann so, dass manche Menschen besser mit so verpassten Chancen umgehen können als andere, wenn wir eigentlich doch alle so ein, wie hast du es genannt, Emotionsomelett in uns drin spüren? Ja.
Das sind wahrscheinlich Menschen, denen es leichter fällt, in eine Form der Akzeptanz zu kommen. Also leichter zu sagen, ja, so ist das jetzt. Und Akzeptanz ist was ganz Wichtiges, auch für unsere Resilienz, auch für unsere psychische Gesundheit, weil wir dadurch nämlich abhaken können. Und Akzeptanz heißt nicht, dass ich sage, es ist gut, so wie es ist, sondern Akzeptanz heißt, ich sehe, da ist jetzt was vorbei oder ich sehe, das ist jetzt so gekommen und das gehört jetzt zu meinem Leben dazu und damit muss ich jetzt klarkommen und ich muss jetzt nach vorne schauen und ich will mal gucken, was sich daraus auch Positives entwickeln kann. Das könnte ein ganz großer Aspekt sein, der Menschen eben unterscheidet und sicherlich auch sowas wie Angst. Also wir unterscheiden uns ja alle sehr darin, wie schnell bei uns so eine Angst getriggert wird. Und wenn wir mit einem Verlust zu tun haben, mit einer verpassten Chance, dann geht es ja häufig auch darum, oh Gott, was hat das für Konsequenzen? Oder werde ich jemals nochmal in so einer Situation sein? Was hat das für mich Negatives? Und Menschen, bei denen schneller die Angst getriggert ist, die könnten sicherlich auch schneller oder länger hadern eben.
Ja, manchmal kündigt sich ja aber so eine verpasste Chance auch an und man will es vielleicht nicht wahrhaben, weil man halt so fokussiert ist darauf, irgendwas jetzt zu schaffen, vielleicht den nächsten Beförderungsschritt zu erklimmen oder, wie wir es bei Stefan vorhin gehört haben, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Wie merkt man denn, dass es an der Zeit ist, einen Traum vielleicht auch loszulassen, also eine Chance vielleicht mit Absicht an sich vorbeiziehen zu lassen?
Das ist ja meistens dann der Fall, wenn wir herausgewachsen sind aus etwas, wenn das vielleicht etwas ist, wo wir sagen, das hat viel mehr mit meinem früheren Ich was zu tun, mit dem Menschen, der ich vor einem Jahr war oder der ich vor 10 Jahren war. Oder wenn sich vielleicht auch die Rahmenbedingungen plötzlich verändern, wenn etwas dazukommt, was ich ursprünglich noch nicht im Sinn hatte oder noch nicht wusste, zu dem Zeitpunkt, wo das ein ganz großes Ziel war. Und es kann sein, dass ich sozusagen im Laufe dieses Prozesses immer mehr negative Dinge mit einkaufe und merke, das schmeckt mir aber nicht, das gefällt mir nicht. Das war ja gar nicht die Ausgangssituation, als ich das wollte. Und jetzt hat sich mit jedem weiteren Schritt so ein bisschen was verschoben und das nagt dann irgendwann an einem. Da entsteht so ein kleiner Schmerz, so ein kleiner Zweifel schon, ist das richtig? Ist es das wert? Und ja, irgendwann kommt dann der Punkt, wo man möglicherweise sagt, jetzt kippt das ganze Ding um, jetzt sind mir diese negativen Sachen dann doch zu viel. Und das ist schwer, da diesen Absprung zu schaffen, weil wir uns natürlich schon verliebt haben in eine bestimmte Idee von etwas und es ganz schwer fällt, dann etwas aufzugeben, womit ja auch viele positive Dinge verbunden sind.
Ich merke schon, du bist ganz doll in Küchenmetaphern unterwegs. Wir kaufen Dinge ein und machen uns am Ende ein Gefühlsomelett zurecht. Jetzt kam bei Stefan ja auch noch hinzu, der Ruderverband, mit dem er sich so ein bisschen nicht ganz grün war. Also er hatte die Zeit nicht erreicht, die notwendig war, um bei den Olympischen Spielen mitzurudern. Aber er war auch mit dem Ruderverband so ein bisschen im Clinch. Ich sag mal, das ist so eine Art Kontrollverlust, weil da etwas dazukommt, was man selber nicht in der Hand hat möglicherweise. Und das einem die Chance dann vielleicht auch noch vermasselt. Wie kann man mit Kontrollverlust umgehen in so einer Situation?
Ja, das ist ganz spannend, weil wenn wir über verpasste Chancen sprechen, dann können wir ja einmal darüber sprechen, es ist eine ganz hundertprozentige Entscheidung, die von mir ausgeht. Oder es könnte etwas sein, womit andere etwas zu tun haben. Und hier, so wie du es gerade skizziert hast, ist es ja so ein vermischtes Ding. Also hier kommen plötzlich andere Dinge dazu von außen, auf die ich auch gar keinen Einfluss habe, wo dann dieser Kontrollverlust genau passiert, den du gerade besprochen hast. Und dann auf der anderen Seite gibt es aber immer noch die eigene Verantwortung, die ich haben kann und bei der ich dann sage, so will ich das jetzt nicht. Das heißt, die letzte Kontrolle haben wir ja häufig dann schon noch. Es ist aber nicht die Kontrolle über das, was wir gerne kontrollieren würden wollen. Denn so wie du es gerade beschrieben hast, er würde ja sicherlich sagen, ich will, dass es da anders ist mit diesem Verband.
Richtig,
und
ja,
da habe ich aber keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und da rutschen wir schnell in so eine Opferhaltung, in so eine Hilflosigkeit rein. Auch in, dann kommt eben die Wut, die eben sagt, so, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht fair. Was denken die anderen sich? Und das braucht wahnsinnig viel Energie in uns. Und jetzt ist eben ganz wichtig, sich immer wieder zu fragen, aber worauf habe ich denn Kontrolle? Und wir haben immer noch am Ende die Kontrolle, wie wir mit den Dingen umgehen und das uns immer wieder bewusst zu machen, dass hier unser Spielraum liegt und dann ja eben auch der Spielraum dafür da ist, um zu sagen, ich möchte eine zufriedene Entscheidung treffen, wo ich unterm Strich mit allem, was dazugehört, fein mit bin.
Das klingt in der Theorie sehr einfach, aber es erfordert wahrscheinlich auch eine ganze Menge Mut oder wie auch immer man das bezeichnen will, um dann eben so eine Entscheidung am Ende dann auch zu treffen, ne?
Ja, weil wir uns häufig ja mehr auf das fokussieren, was wir im positiven Sinne verlieren, als das, was wir im negativen Sinne mit eingekauft hätten wieder oder eben was das noch bringen würde. Also wir haben stärker diesen Verlustfokus. Das zeigt sich auch in Studien, dass Menschen oft den Verlust höher gewichten als den Gewinn, den sie haben könnten. Und es ist ja auch so leicht, etwas nachzutrauern, was nicht passiert, weil das so super konkret ist. Da weiß ich, was hätte passieren können. Das heißt, das ist für unser Gehirn ganz leicht zu sagen, guck mal, das, was du da dir vorgestellt hast über die letzten Wochen und Monate oder Jahre vielleicht sogar in seinem Fall, das platzt jetzt wie so eine Seifenblase, um mal kein Küchenbild zu benutzen. Aber das, was jetzt dadurch für Freiheiten entstehen, was für Möglichkeiten entstehen, ja, das sieht man ja gar nicht, weil das ist ja nun endlos. Und da ist man jetzt aufgefordert, ganz aktiv sich hinzusetzen und zu sagen, ich habe nicht nur was verloren, ich habe jetzt zum Beispiel Kapazitäten, Energie, freie Zeit, Kreativität, was auch immer gewonnen. Und jetzt ist aber diese gestalterische Frage da, was will ich jetzt damit tun? Was will ich machen, wenn dieses eine Konkrete wegfällt? Und das ist eine riesige Herausforderung, weil die Dinge oft uns ja auch definieren. Also bei ihm ist es ja auch eine Form von Arbeit. Arbeit definiert uns ganz stark in unserer Gesellschaft. Und bei ihm ist es auch noch etwas, was sozial natürlich hoch aufgeladen ist, also Sport und Erfolg. Und das aufzugeben, ja wow, das ist ein großer Schritt im Leben und eben sich in diese Leere zu begeben, was könnte jetzt kommen?
Ja, dann stellt sich zum Schluss für mich noch die Frage, wie viel Zeit sollte man sich geben, um in dieses neue Leben, in diesen neuen Abschnitt auch gut reinzukommen, weil man etwas Altes, die verpasste Chance hinter sich lässt und jetzt eben, wie du es gerade beschrieben hast, etwas Neues beginnt.
Das ist sicherlich ein Prozess, der ja schon im Kopf beginnt, bevor man die Entscheidung ausgesprochen hat. Und man kann ja auch überlegen, wie lange habe ich denn Zeit, diese Entscheidung zu treffen und kann ich denn dieses neue Bild, diesen Freiraum schon vorher ein bisschen nutzen? Weil ich würde jedem empfehlen, wegzukommen von dieser Frage, was ist die richtige Entscheidung? Das blockiert uns ja häufig, dieses Dichotome, das ist richtig oder das könnte falsch sein. Ich glaube, es macht mehr Sinn, sich zu fragen, was ist denn eine Entscheidung, die ein bisschen richtiger ist und ein bisschen weniger falsch ist? Also im Grunde genommen, was ist die bessere Entscheidung? Und mit dieser Frage unterwegs zu sein und auch ganz offen sich eben zu fragen, okay, das sind die positiven Aspekte, das sind die negativen Aspekte. Und wo habe ich das Gefühl, dass diese Waagschale bei der einen Sache ein bisschen mehr in die Richtung geht, die ich zum jetzigen Zeitpunkt wichtig finde und vertreten kann? Und dann eben auch stolz auf sich zu sein und auch sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, wow, da hast du zu deinen Werten gestanden, da hast du eine krasse Entscheidung getroffen. Und natürlich kannst du das immer wieder mal bejammern und nachdenken, was da passiert ist. Aber das war ein wahnsinniger Schritt in deinem Leben, sowas zu tun und jetzt eben an diesem Punkt zu sein, wo sich neue Türen öffnen oder von dir geöffnet werden wollen.
Sagt René Träder, Psychologe und Autor. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie man mit verpassten Chancen am besten umgehen kann. Danke dir.
Danke für deine Fragen.
Das können wir also vom Leistungssport lernen. Habt ihr auch schon mal so eine Geschichte erlebt? Habt ihr euch ein großes Ziel gesetzt und dann am Ende ist es aus irgendeinem Grund nicht dazu gekommen? Schickt uns gerne mal eine Mail, schickt uns eine Text- oder Sprachnachricht, entweder an mail@deutschlandfunknova.de oder bei WhatsApp 0160 91 36 0852. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch nochmal in den Shownotes direkt unter diesem Podcast. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21 auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk App und überall da, wo es Podcasts gibt.